Wir freuen uns, bei euch zu sein, gemeinsam Gottes Wort auf uns wirken zu lassen, über Gottes Wort nachzudenken, Gottes Wort zu unseren Herzen reden zu lassen. Wir fühlen uns sehr wohl bei euch und ich freue mich schon auf alles, was Gott für uns vorbereitet hat. Heute, aber auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Die Hochzeit war vorüber. Die Torten waren verzehrt, die Geschenke ausgepackt. Thomas und seine Braut waren endlich allein. Als das Auto abfuhr, huschte seine Braut Karin ans äußerste Ende des Sitzes, soweit wie nur möglich von ihrem neuen Ehemann fort. Thomas, bring mich nach Hause. Nach Hause, Katrin? Wir haben doch unsere Hochzeitsreise noch gar nicht angefangen. Und unser neues Haus wird erst in 3 Wochen fertig sein. Ich will aber gar nicht in das Haus, das du gebaut hast. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht später einmal. Bitte bring mich zurück in meine Wohnung. Thomas schaute seine Braut erstaunt an. Es konnte kein Zweifel bestehen. Sie meinte es ernst. Sein Erstaunen wuchs, als sie fortfuhr. Thomas, ich bin ja froh, dass wir jetzt verheiratet sind. Wir gehören zusammen. Und ich trage jetzt deinen Namen. Aber bitte, ich möchte doch lieber zurück in meine alte Wohnung, zu meinen alten Freunden. Jetzt, wo wir verheiratet sind, werde ich versuchen, einmal in der Woche zu dir zu kommen. Aber was das Zusammenleben mit dir betrifft, da wird nichts draus. Ich gehe in meinen alten Beruf, zu meinen alten Freunden, meinen alten Hobbys zurück. Natürlich liebe ich dich, klar. Ich habe schließlich dich als meinen Ehemann angenommen. Ich gehöre dir für immer, aber ich wehre mich dagegen, dass du dich in mein Leben einmischst. Ich will so leben, wie es mir gefällt. Wenn ich krank bin oder Geld brauche, werde ich dich gleich anrufen. Denn schließlich bist du ja mein Mann. Aber im Übrigen, vielen Dank für deine Liebe. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich dich heiraten will. Danke, dass du mein Ehemann bist. Aber bitte misch dich nicht in mein Privatleben ein. Habt ihr schon mal solch eine Ehe kennengelernt? Solch eine Ehe ist keine Ehe, ist ein Zerrbild einer Ehe. Einen Menschen als Ehepartner annehmen bedeutet Hingabe, Liebe. Und genau das ist es, was auch einen Christen ausmacht. Es gibt viele, die sich Christen nennen, aber ihre Haltung Jesus Christus gegenüber entspricht genau der Haltung von Katrin, ihrem Ehemann gegenüber. Sie sagen es zwar vielleicht nicht so deutlich, aber eigentlich sagen sie: Herr, ich habe dich angenommen als meinen Heiland. Danke, dass du mich gerettet hast. Aber bitte lass mich jetzt allein. Ich möchte zurück zu meinen alten Freunden, zu meinen alten Vergnügungen, zu meinem alten Leben zurückkehren. Ich erwarte von dir, dass du mir hilfst, wenn ich Hilfe brauche. Aber was ein Leben für dich anbelangt, da wird nichts draus. Natürlich, wenn du einmal wiederkommst, dann will ich in dein Haus, zu dir in deine Wohnung kommen, die du bereitet hast. Aber ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Bin ich wirklich ein Christ, wenn ich solche Einstellung habe? Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Wie sieht deine Liebe zu Jesus aus? Einmal in der Woche ihn besuchen? Ein Notnagel für schwere Zeiten? Liebst du Jesus wirklich? Liebe gibt alles, was sie hat. Liebe erfordert den ganzen persönlichen Einsatz. Liebe handelt nicht, um einer Pflicht nachzukommen, sondern Liebe handelt, weil sie liebt. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Ich lade euch ein, Hebräer 13 aufzuschlagen. Hebräer Kapitel 13 und dort die Verse 7 bis 16. Hebräer Kapitel 13, die Verse 7 bis 16. Hebräer 13, die Verse 7 bis 16. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keine Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer an das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen, vor dem Tor. So lasst uns nun mit zu ihm hinausgehen, aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Nun, der Hebräerbrief, aus dem dieser Abschnitt herausgenommen ist, hat ein großes Thema, nämlich das Thema das Bessere. Wir haben den besseren Bund beschrieben, das bessere Opfer, das bessere Heiligtum, den besseren hohen Priester. Und auch hier finden wir dieses Thema, der Bessere, dreimal wieder. Und das sollen die drei Punkte der Verkündigung von heute Vormittag sein. Erstens, wir haben einen besseren Lehrer. Zweitens, wir haben einen besseren Altar. Und drittens, wir warten auf eine bessere Stadt. Zum Ersten, wir haben einen besseren Lehrer. Wir lesen noch einmal Vers 7. Hier heißt es, gedenkt an eure Lehre, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Paulus spricht hier von den Vorbildern im Glauben. Es ist gut, wenn wir Vorbilder im Glauben haben. Und die Urgemeinde damals hat echte Vorbilder gehabt. Paulus, Petrus, Johannes, die anderen Apostel. Ich hätte gerne mal eine Predigt von Paulus gehört, wie der wohl verkündigt hat. Der hat stundenlang verkündigt. Mann, sind immer welche eingeschlafen dabei bei der Verkündigung. Aber wahrscheinlich nur, weil es so lange war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er packend verkündigen konnte. Oder Johannes. Und da hat er bestimmt ab und zu in seine Predigt mal so Geschichten einfließen lassen, was Jesus so gesagt hat und was Jesus hier mal getan hat, von Jesus erzählt. Aber unser größtes Vorbild ist Jesus Christus. Von ihm können wir am besten lernen. Ihm nacheifern. So wie er gelebt hat, sollen wir auch leben. Wie er die Menschen geliebt hat, sollen wir sie auch lieben. Wie er die Trauernden und Leidenden getröstet, die Gefangenen besucht, den Irrenden den Weg gewiesen hat, so sollen wir es auch tun. In seiner Nähe fühlten sich die Menschen wohl. Ich habe mich schon oft gefragt, wenn Jesus heute leben würde, wie würde er heute aussehen? Wie würde er rumlaufen? Was würde er sagen? Was würde er verkündigen? Aber Jesus möchte nicht nur, wie er damals das getan hat, den Menschen den Weg zeigen, den Menschen lehren. Hier heißt es in Vers 8, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist immer der Gleiche. Er lebt auch heute noch. Und genauso wie damals liebt er heute die Menschen, jeden, auch dich und mich. Auch die Menschen, die uns unbequem sind. Jeden liebt er. Es sagte einmal jemand sehr treffend, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Und er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Und deshalb geht Gott jedem Menschen nach. Er möchte jeden Menschen retten. Er möchte jeden ansprechen, dass er sein Herz öffnet für Jesus. Sein Herz Gott übergibt und auch gerettet wird. Jesus ist auch heute noch der beste Lehrer. Doch wie lehrt er uns heute? Wie macht er das? Wie hat er es damals getan? Schlagen wir einmal auf, Lukas 24. Lukas 24, Vers 27. Lukas 24, Vers 27. Hier haben wir die Begebenheit der Emmaus-Jünger. Sie gingen enttäuscht, von ihren Hoffnungen enttäuscht, nach Hause, nach Emmaus. Und dann kam Jesus zu ihnen. Gott hat ihnen die Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und dann heißt es, Lukas 24, Vers 27, und er, Jesus, fing an bei Mose und den Propheten und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Was hat Jesus getan? Er hat nicht irgendwelche Philosophien erklärt. Jesus hat aus der Schrift gelehrt. Und dazu kannte er die Schrift. Also diese Bibelstunde über Jesu Kommen, Jesu Opfer, Jesu, die Voraussagen auf sein Kommen, die er selbst gehalten hat, die hätte ich auch gerne mal gehört. Aber wir können sie hören, denn wir haben das Wort, das gleiche Wort, was er damals hat. Er hat nicht mehr gehabt, als wir haben. Wir müssen das Wort nur lesen. Übrigens, heute eine Bibelstunde zu halten über Jesus Christus aus dem Neuen Testament, ist ganz einfach. Aber aus dem Alten Testament? Könntest du das? Das Neue gab es noch nicht zu der Zeit. Und Jesus hat es aus dem Alten Testament heraus gezeigt, die Aufgabe des Messias von seinem Kommen. Jesus hat damals die Menschen gelehrt durch sein Wort. Und das tut er heute immer noch. Die Frage ist nur, finden wir Zeit, jeden Tag Zeit, uns zu seinen Füßen zu setzen, wie Maria, und ihm zuzuhören? Wie viel Zeit nimmst du dir für deine persönliche Andacht? 5 Minuten, Kalenderzettel? Meine Lieben, die 5-Minuten-Andachten am Morgen sind die gefährlichsten Andachten, die es gibt. Warum? Der einzige Zweck, den sie erfüllen, ist, unser Gewissen zu beruhigen. Aber sie helfen uns nicht, geistlich zu wachsen. 5-Minuten-Andachten am Morgen werden unser geistliches Leben abkümmern und sterben lassen. Und irgendwann werden wir hier sitzen und nur noch der Form nach Christen sein. Jesus möchte, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Zeit für die persönliche Begegnung. Dass wir uns ihn vor Augen malen. Für die persönliche Andacht. Dass wir von ihm lesen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns in der persönlichen Andacht vor allen Dingen mit dem Leben Jesu beschäftigen. Als ich damals getauft wurde, vor 32 Jahren, war damals der Bruder Lehnhoff in Hamburg, hat eine Evangelisation gehalten und er hat bei jedem Abend über Jesus Christus gesprochen. Und er sagte, wir sollten an jedem Morgen eine Stunde uns Zeit nehmen, über das Leben Jesu nachzudenken und daran zu lesen. Und er hat jedem Besucher, der gekommen ist, das Buch Das Leben Jesu geschenkt. Und da ich noch nicht getauft war damals, habe ich auch ein Buch geschenkt bekommen, Das Leben Jesu. Ich habe damals angefangen, meine persönliche Andacht mit diesem Buch zu machen. Ich habe ein Kapitel aus dem Buch gelesen und vorher das ein Kapitel aus der Bibel, was dazu passt. Entsprechend. Und wenn ich mit dem Buch fertig war, das Buch ist so dick, wenn ich fertig war, habe ich vorne wieder angefangen. Ich weiß nicht, wie oft ich das mittlerweile durch habe, vielleicht 30 oder 40 Mal. Es geht darum, dass wir Jesus kennenlernen. Dass wir auf ihn schauen. Dass wir uns mit seinem Leben beschäftigen. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Er möchte, dass wir, wenn wir auf ihn schauen, in seinem Wort lesen, uns mit ihm beschäftigen, dass er uns zu uns reden kann, dass er uns verändern kann von innen heraus. Dass wir unser Herz ihm öffnen. So wie Zachäus. Er hat die Wohnungs- und die Herzenstür geöffnet. Und dann wird Gott uns ein festes Herz schenken. Dann kann er uns feste gründen. Dann sind wir nicht mehr abhängig von anderen. Dann wissen wir selbst, was wir glauben, an wen wir glauben und warum wir glauben. So wie es Hebräer 13, Vers 9 sagt. Hebräer 13, Vers 9. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Dass wir nicht mehr durch mancherlei fremde Lehren umgetrieben werden. Und ich bin überzeugt, heute haben wir mehr falsche Lehren als damals. Wir leben heute in der letzten Phase der Endzeit. Satan kennt auch sehr genau die Prophetie und er weiß, dass er nur noch sehr wenig Zeit hat. Und seine Bemühungen, die Menschen zu verführen, werden immer geschickter. Die Irrlehren, die er verkündigt, liegen immer dichter neben der Wahrheit. Es ist immer schwerer, sie zu unterscheiden. Und weil Gott im Voraus davon wusste, hat er uns davor gewarnt. Wir lesen einmal Kolosser 2. Kolosser 2, Verse 4 bis 10. Kolosser 2, die Verse 4 bis 10. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte ist. Er sagt, ihr habt Jesus angenommen in euer Leben, ihr habt euch euer Ja gesagt zu ihm. Aber das einmalige Ja reicht nicht. Wichtig ist, jeden Tag neu Ja zu sagen. Auch in ihm zu leben, mit ihm zu leben. Und dann werden wir, er sagt in Vers 7, fest im Glauben. Wie lange dauert es, eine Eiche zu fällen? Wenn man so eine große Eiche hat und die fällen will, da kann man schon eine Stunde oder zwei Stunden dran arbeiten, bis man so eine Eiche gefällt hat. In der letzten Woche habe ich eine Eiche in 3 Sekunden gefällt. Die war erst so hoch. Man muss sie nur rausziehen, habe ich sie in der Hand. Meine Lieben, es kommt nicht nur darauf an, dass wir in Christus sind, sondern auch, dass wir feste verwurzelt sind. Je länger die Eiche im Boden ist, desto mehr Wurzeln hat sie. Und je mehr Wurzeln sie hat, desto fester ist sie im Boden. Und irgendwann können die Stürme kommen, wie sie wollen. Der Baum steht. Und Paulus sagt, wir sollen in ihm verwurzelt sein. In Christus verwurzelt. Und die Wurzeln werden immer stärker, je länger wir mit Christus leben. Je länger wir in ihm leben. Auch der schwächste Mensch ist vor Satans Anschlägen sicher, solange er eine feste Verbindung mit Jesus hat. Und gerade deshalb versucht Satan, das allererstes bei uns, unsere Beziehung zu Gott zu unterbrechen. Und er weiß genau, wenn er unsere Beziehung zu Gott unterbricht, dann sind wir so schwach, dass wir seinen Versuchungen nicht widerstehen können. Ist es dir auch schon so gegangen, dass Satan dir die stille Zeit am Morgen wegnehmen möchte? Gerade da sollten wir nicht nachlassen. Darum ringen, darum kämpfen, uns an jedem Morgen diese stille Zeit für Gott zu reservieren. Sie ist unglaublich wichtig. Vor ungefähr 100 Jahren gab es diese große Kellogg-Krise in der Adventgemeinde. Und diese Kellogg-Krise schüttelte die Adventgemeinde wie noch nie vorher. Und Gott sagte damals durch Ellen White voraus, dass in der allerletzten Zeit noch größere Versuchungen und Irrlehren auftreten werden. Und diese falschen Lehren werden so geschickt neben der Wahrheit liegen, dass es immer schwerer werden wird, sie von der Wahrheit zu unterscheiden. Gott sagt auch, welche falschen Lehren auftreten werden. Aber das ist nicht unser Thema heute Morgen. Wer darüber mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Bücher Entscheidung am Jordan und Eisberg voraus. Da steht einiges darüber drin. Wir brauchen heute keine neuen schwärmerischen Lehren. Wir brauchen keine menschlichen Vermutungen. Was wir brauchen, sind Menschen, die die Wahrheit kennen und ausleben und im Glauben vorwärts gehen. Jesus entgegen. In dem Buch Zeugnisse Band 3 lesen wir: Satan versucht, die Gedanken unserer Geschwister von der Aufgabe abzulenken, eine Gemeinde zuzubereiten, die in den letzten Tagen bestehen kann. Seine Spitzfindigkeiten und Trugschlüsse sind dazu bestimmt, die Menschen von den Gefahren und Pflichten der Stunde abzulenken. Sie achten das Licht, das uns Gott durch Johannes in der Offenbarung seinen Kindern gab, für nichts. Sie lehren, die vor uns liegenden Ereignisse seien nicht wichtig genug, sie zu beachten. Sie machen die Wahrheit, die himmlischen Ursprungs ist, unwirksam und berauben die Kinder Gottes ihrer früheren Erfahrung, indem sie ihren Lehren eine irrtümliche wissenschaftliche Annahme vermitteln. Meine Lieben, es gibt heute den Trend, auch in der Adventgemeinde, wo gesagt wird, Prophetie, was in der Zukunft kommt, ist unwichtig, brauchen wir nicht, können wir uns alles irren. Meine Lieben, Gott möchte uns aufrütteln. Wenn wir uns anschauen, was in der Welt heute geschieht, die Krisen, denn die Welt heute ist, nicht nur die Finanzkrise, ich denke, wir haben heute eine Systemkrise, eine Veränderung, dass die Welt sich verändert. Und nach dieser Krise wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie vorher gewesen ist. Und das zeigt uns, dass Jesu Wiederkunft nahe bevorsteht. Und gerade in dieser Zeit möchte Gott uns aufrütteln und zu sagen, bereite dich vor. Dass wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Dass wir Gottes Wort studieren, um einen festen Grund zu haben von dem, was Gott uns sagen möchte. Punkt 1 war das, wir haben einen besseren Lehrer, Jesus Christus. Er möchte uns lehren, auch heute noch, durch sein Wort. In der persönlichen Andacht. Durch das persönliche Studium der Bibel. Zweitens, wir haben einen besseren Altar, ein besseres Opfer. Zurück zu Hebräer 13. Hebräer 13, die Verse 10 bis 12. Hebräer 13, die Verse 10 bis 12. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Paulus sagt hier, wir haben einen besseren Altar. Der Altar war im Alten Testament der Ort, wo Gott angebetet wurde. Abraham, Isaak und Jakob haben überall dort, wo sie hinkamen, einen Altar gebaut. Dort haben sie geopfert, um Sündenvergebung gebetet und Gott angebetet. Und hier sagt uns Paulus, wir haben einen besseren Altar. Zum Glück brauchen wir heute nicht mehr Altäre bauen und opfern. Warum nicht? Unser Altar, unser Opfer ist Jesus Christus. Deshalb können wir immer und überall, wo wir sind, zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten. Denn unser Opfer ist ein für alle Mal von Jesus Christus dargebracht worden. Er ist unser Opfer. Er ist das einzig wahre Opfer. Und dieses große Opfer Jesu wird hier im weiteren Verlauf, Verse 11 und 12, mit dem großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, verglichen. Damals beim Versöhnungstag war folgende Zeremonie. Zwei Böcke wurden ausgesondert. Das Los wurde geworfen, ein Bock für den Herrn und ein Bock für Asasel. Der Bock für den Herrn wurde geschlachtet, getötet und sein Blut zur Entsühnung der Stiftshütte und des ganzen Volkes vom hohen Priester ins Allerheiligste hineingebracht. Und dort hat der Priester vor dem Gnadenthron, vor der Bundeslade, vor der Gegenwart Gottes das Blut des Bockes gesprengt. Als Zeichen dessen, dass ein Tier sterben musste für die Sünden. Das Tier als ein Symbol für Jesus Christus, dass Christus sterben müsste für unsere Sünden und dass das Blut hier vor Gott gebracht wird. Und dann wurden alle Sünden des Volkes, des ganzen Jahres, von dem hohen Priester auf den zweiten Bock bekannt und gelegt, übertragen. Dieser zweite Bock wurde in die Wüste geführt, wo er in der Wüste umkam in der Wildnis. Jetzt war nur noch der tote Körper des ersten Bockes da. Und dieser tote Körper wurde außerhalb des Lagers gebracht und dort verbrannt, damit er die Stiftshütte und das Volk Israel nicht mehr wieder verunreinigen sollte. Und diese Opfer, die damals gebracht worden sind, und auch dieses Opfer am Versöhnungstag, war ein Symbol, ein Hinweis auf das Opfer Jesu Christi. Sie waren ein Schatten, ein Vorbild auf Christus. Und so wie der erste Bock sterben musste, so ist Christus gestorben für die Sünde. Und so wie dieser erste Bock außerhalb des Lagers verbrannt wurde, so wurde auch Christus außerhalb Jerusalems, außerhalb der Stadt getötet. Er starb dort, wo Verbrecher und Mörder hingerichtet wurden, außerhalb des Tores. Er starb dort, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. Führen wir uns einmal diese Szene um Jesu Tod, um Jesu Kreuzigung vor Augen. Eine ungeheure Menschenmenge folgte ihm, als sie auf dem Weg nach Golgatha waren. Jesus war körperlich am Ende. Unter der Last des Kreuzes bricht er zusammen. Die Qualen der letzten Stunden waren zu viel für ihn gewesen. In Gethsemane hat er mit den Mächten der Finsternis gerungen. Danach wurde er verraten, verhört, gegeißelt, misshandelt. Die ganze Nacht hindurch hatten sich die Ereignisse überschlagen. Aber Christus war nicht unterlegen. Er hatte kein Wort gesprochen, es sei denn, es diente zur Gottes Ehre. Während des ganzen Verhörs hatte er eine feste, würdige Haltung bewahrt. Aber nun brach er zusammen unter der Last des Kreuzes. Einige Frauen am Wegesrand weinten und klagten aus Mitleid mit ihm. Und obwohl er selbst tiefstes Leid erduldete, während er die Sünde nass der Welt trug, ließ ihn der Ausdruck des Kummers dieser Frauen nicht gleichgültig. Er blickte sie mit Liebe an und sagte zu ihnen: Ihr Töchter Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch und über eure Kinder. Und dabei dachte er an die Zerstörung Jerusalems, die später einmal über sie kommen würde. Als sie die Kreuzigungsstätte erreichten, nagelten sie ihn ans Kreuz. Er verfluchte nicht die Soldaten, die ihn so roh behandelten. Er verwünschte nicht die Priester und Obersten, die dem Tode ausgeliefert hatten. Kein lauter Klage kam über seine Lippen. Trotz seiner ungeheuren Schmerzen beschäftigten sich die Gedanken mit den Sünden seiner Peiniger und der Vergeltung, die sie einmal erleben werden müssen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betete er. Als er am Kreuz hing, verhöhnten, verspotteten ihn die Priester sogar noch. Aber Jesus tat seinen Mund nicht auf. Er erduldete alles willig. Während seiner schwersten körperlichen und seelischen Qualen dachte der Heiland nur an andere. Er hatte die Frauen am Wegesrand getröstet. Er bat für seine Mörder um Vergebung. Er vergab dem reumütigen Schächer neben ihm am Kreuz. Und er dachte fürsorglich an seine Mutter. So hing der Sohn Gottes, ohne Sünde und ohne Makel, am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerfetzt. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Kreuz genagelt. Die Füße, die immer nur Wege der Liebe gegangen waren, hatte man an das Holz geheftet. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet, die bebenden Lippen im Schmerz verzogen. Alles, was der Heiland erduldete, die von seinem Kopf und seinen Füßen und Händen fallenden Blutstropfen, seine quälenden Schmerzen, die unglaubliche Seelenqual, als der Vater sein Antlitz verbarg, es ist deinetwegen geschehen. Für dich hat er sich bereit gefunden, freiwillig diese Sündenlast zu tragen. Für dich hat er die Macht des Todes gebrochen und die Tore des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das stürmische Meer stillte, der die Teufel erzittern machte, der die Krankheiten verbannte und den Blinden die Augen öffnete, der den Toten neues Leben gab. Er brachte sich selbst am Kreuz zum Opfer. weil er dich liebt. Im Tode Jesu können wir Gottes Wesen erkennen. Sein Grundsatz heißt geben und nochmals geben. Er gab alles, was er hatte. Mehr konnte er nicht geben. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, wenn du auf ihn blickst, dann wird unser Herz berührt. Dann wird er unser Herz weich machen, unseren Egoismus brechen. Deshalb sagt Gott uns, wenn wir auf Golgatha schauen, dass wir es ihm gleich tun sollen, dass wir auch uns ihm hingeben. Nicht so wie Katrin am Anfang in der Geschichte, ihrem Ehemann gegenüber, sondern dass wir uns Gott ganz hingeben. Und dass wir unserem Nächsten von ganzem Herzen, von freudigem Herzen, davon weitersagen, was er uns geschenkt hat. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Gott hat uns in seinem Sohn alles geschenkt. Und auch heute noch schenkt er uns so viele Dinge. Ich war öfters in den letzten Jahren in Mosambik gewesen. Und wenn man wieder zurückkommt von Mosambik nach Deutschland, da habe ich mich oft gefragt, wofür brauchen wir diesen ganzen Reichtum? Wir leben im Überfluss. Wir haben so viel und wir dürfen es haben. Gott hat es uns geschenkt, dass wir diesen Reichtum haben dürfen, in dem wir leben. Allein, dass wir einen Kühlschrank zu Hause haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Strom haben dürfen und warmes Wasser haben dürfen. Das ist ein Geschenk. Auch sonst, dass wir Gesundheit haben dürfen, Gaben und Fähigkeiten, Zeit, Geld. Die Frage ist, wie viel geben wir Gott? Wie viel stellst du ihm zur Verfügung? Und Gott möchte nicht Almosen haben von uns. Unser Geld, unsere Fähigkeit, unsere Zeit sind ihm nicht wichtig. Was ist ihm wichtig? Unser Herz. Und wenn wir ihm unser Herz geben, dann geben wir ihm auch alles andere. Auch unseren Besitz, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten. Ellen White sagte einmal, wenn du vor dem Kreuz stehst und den Himmelsfürsten für dich sterben siehst, kannst du dann dein Herz verschließen und sagen, nein, ich habe nichts zu geben? Das war der zweite Punkt. Wir haben ein besseres Opfer. Jesus Christus ist unser Opfer. Er gab alles, was er hatte. Und er fordert uns auf, dass wir uns ihm ganz hingeben. Jeden Tag. Aus Liebe. Drittens, wir haben eine bessere Stadt. Wir lesen Verse 13 bis 16. Hebräer 13, Verse 13 bis 16. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. So wie es John Bunyan in seiner Pilgerreise beschreibt, sind wir auf dieser Erde eigentlich nur Pilger. Unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Vor 22 Jahren haben meine Frau und ich geheiratet. Das war genau in dem Moment, als ich mit dem Predigerseminar fertig war. Und als Prediger hat man das Los, dass man ab und zu versetzt wird, was wir gerade jetzt erlebt haben. Und ich bin auch Predigerkind. Mein Vater ist auch Prediger. Und wir sind oft umgezogen in unserem Leben. Von dort nach dort. Und man fragt sich eigentlich, wo ist eigentlich meine Heimat? Der Mensch braucht irgendetwas, wo er sich mit identifiziert, wo er zu Hause ist. Man würde sich gerne auf dieser Erde ein Haus bauen, sich schön niederlassen, zu sagen, hier ist mein Fleck, das gehört mir. Als Prediger ist das schwierig. Nach einigen Jahren muss man Koffer packen, Kisten packen, umziehen. Wir haben uns gesagt, wir bauen unser Haus im Himmel. Denn solange wir hier leben, sind wir nur Pilger. Wir sind nur Gäste hier. Wir warten auf das, was kommt. Ein Sprichwort sagt, wo eines Menschen Heimat ist, da ist auch sein Herz. Warum nur hängt unser Herz so oft an den irdischen Dingen? Die Frage ist, worüber denkst du an deinem Alltag so am häufigsten nach? Womit beschäftigst du dich? Was liest du? Wo hängt dein Herz dran? Satan schafft es, uns so viele Dinge in unsere Aufmerksamkeit zu bringen, so viele faszinierende Dinge, die durchaus erlaubt sind. Es gibt ja viele Dinge, die darf man tun. Aber er schafft es uns, damit zu überhäufen und zu überschütten, dass unser Herz auf einmal an Dingen hängt, die zwar erlaubt sind, die uns aber unser Herz von Gott abwenden, unsere Zeit von Gott abwenden. Gott möchte, dass wir ihn und sein Reich an die erste Stelle setzen. Wir sollten viel mehr über die Ewigkeit und über die Vorbereitung darauf nachdenken. Denn Jesu Wiederkunft liegt greifbar nahe vor uns. Und in jeder Stunde, die verrinnt, möchte Gott uns vorbereiten auf die letzten Ereignisse, die noch kommen werden. Jeder Tag bringt uns dem Ende näher. Bringt er uns auch näher zu Gott? Wir warten auf die bessere Stadt. Und die bessere Stadt, das ist das neue Jerusalem. Aber vorher wird es auch noch auf dieser Erde einen Kampf geben. Der Kampf zwischen Gut und Böse, der vor 6000 Jahren begonnen hat auf dieser Erde, der wird zu einem Höhepunkt kommen. Und bald wird der Kampf zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen, heiß entbrennen. Wir wissen aus der Offenbarung, dass in der letzten Zeit noch einmal eine Trübsalzeit kommt. Deshalb sagt Gott auch uns in Hebräer 13, dass wir wie Jesus das Leid und die Schmach tragen sollen. Wenn wir Jesus am Kreuz leiden sehen, sollten wir nicht dann bereit sein, alles für ihn hinzugeben, selbst unser Leben? Ich bin überzeugt, kein Mensch kann aus eigener Kraft Märtyrer sein. Das geht nicht. Keiner kann aus eigener Kraft für Gott leiden und sich dabei freuen. Das geht nicht. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, in Philippi, und geschlagen wurden, sie hatten Schmerzen. Warum konnten sie singen und Gott loben? Aus eigener Kraft? Nein. Sie waren so eng mit Gott verbunden, dass Gott ihnen übernatürliche Kraft geschenkt hat. Meine Lieben, heute gibt Gott uns nicht die Kraft, Märtyrer zu sein. Heute gibt es nicht die Kraft, für ihn zu leiden. Warum nicht? Heute brauchen wir sie nicht. Aber in dem Moment, wo wir die Kraft brauchen, da ist sie da. Und ich glaube, dass wenn wir heute schon mal hier und dort Schicksalsschläge erleiden, wenn wir heute schon mal Leid erleben, wenn wir heute Probleme haben, das sind Dinge, die uns helfen, die uns vorbereiten auf die letzte Zeit. Dass wir jetzt schon in diesem Leid Gott erleben, Gott erfahren, Gottes Nähe erleben. Denn je größer das Leid, desto näher ist Gott uns. Und desto mehr erleben wir ihm, desto mehr vertrauen wir ihm. Wie sagt Paulus so schön in Römer 8, Vers 18? Römer 8, Vers 18. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Vers 18 und 19. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Entscheidend ist, dass wir mit Gott verbunden sind. Wenn wir Gott lieben, mit ihm dienen, ihm folgen, kann uns niemand und nichts aus Gottes Hand reißen. Warum? Weil er uns festhält. Wir haben allen Grund, Gott zu danken, Gott zu loben für seine Führung in der Vergangenheit. Und jede Erfahrung, die wir machen, hilft uns, ihm zu vertrauen, auch für die Zukunft. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns geht, auch durch den morgigen Tag. Und wir haben auch allen Grund, anderen Menschen davon weiterzusagen. Vers 15 sagt, so lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit, Hebräer 13, Vers 15, das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir haben allen Grund, Gottes Namen zu bekennen, vor den Menschen. Wir haben die beste und schönste Botschaft der ganzen Welt. Die Frage ist, warum verstecken wir uns nur mit dieser Botschaft? Es gibt auch heute noch Menschen, die nach Gott suchen, die darauf warten, dass wir mit ihnen in Kontakt kommen, die wir zu Jesus führen können. Lasst uns darum beten, dass wir diese Menschen finden. Jetzt ist die Zeit, dass wir den Menschen unser Zeugnis geben. Jetzt ist die Zeit, uns auf Jesu Wiederkunft vorzubereiten. Jetzt ist die Zeit, uns Gott ganz zu weihen. Jetzt ist die Zeit, den Menschen unser Zeugnis zu geben. Jetzt ist die Zeit, unsere Verbindung zu Gott zu stärken und zu festigen. Jetzt, heute ist die Zeit, uns vorzubereiten auf das Ende. Wenn die letzten Ereignisse losbrechen, dann wird es zu spät sein. Im Zeugnisverband 2 sagt Ellen White, liebe Geschwister, seid euch darüber klar, dass eure eigene Seligkeit, aber auch das Schicksal anderer Seelen von der Vorbereitung abhängt, die ihr jetzt für die vor uns liegende Trübsal trefft? Habt ihr jenen lebendigen Eifer, die Frömmigkeit und die Hingabe, die euch befähigen werden, standzuhalten, wenn man euch Widerstand entgegensetzen wird? Die Zeit, die viele jetzt ungenutzt verstreichen lassen, sollten wir dem Auftrag widmen, den Gott uns gegeben hat, uns auf die bevorstehende Entscheidung vorzubereiten. Sucht in der Schrift, wie ihr es nie zuvor getan habt. Wenn ihr nicht zu einer höheren und heiligeren Haltung in eurem geistlichen Leben kommt, werdet ihr für die Erscheinung unseres Herrn nicht bereit sein. Große Erkenntnis wurde uns geschenkt. Ihr entsprechend erwartet Gott von uns Eifer, Treue und Hingabe. Wir sollen ein geistliches Leben führen, eine tiefere Weihe vor Gott und einen Eifer an seinem Werk haben und zeigen, den wir bis jetzt nicht erreicht haben. Auf das Gebet sollten wir viel Zeit verwenden, damit unser Wesen im Blick im Blute des Lammes gewaschen und weiß gemacht werde. Die letzte Zeit wird von uns einen starken Glauben und eine ständige Wachsamkeit fordern. Die Erfahrungen, die auf uns zukommen, werden manchmal sehr entmutigend sein. Die Größe der Aufgabe wird uns erschrecken. Aber dennoch, Gott hat verheißen, er wird seine Gemeinde zum Sieg führen. Er wird bei uns sein. Er wird uns durch die letzte Zeit tragen. Er wird durch den Heiligen Geist vor uns hergehen, uns den Weg bereiten. Er wird in jeder Lage, in jeder Notlage unser Helfer sein. Wir warten auf die bessere Stadt. Und das Schöne ist, was danach kommt. Unser Blick sollen wir nicht auf das richten, auf die Schwierigkeiten, die davor kommen, sondern auf das, was danach kommt. Auf die Herrlichkeit. Wie schön wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Wenn die dunkelste Stunde der Weltgeschichte da ist und wenn auf einmal der Himmel sich auftut und die Wolke erscheint, immer näher kommt, immer näher kommt. Und wir Jesus sehen werden. Wenn wir rufen werden, das ist der, auf den wir gehofft haben, auf den wir gewartet haben. Wenn Jesus kommen wird und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wenn wir in Jesu liebevolle Augen blicken werden. Und wenn er zu uns sagen wird, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich. Wenn wir dann mit Jubelgesang in das neue Jerusalem einziehen werden. Und Jesus wird jedem von uns selbst die Krone aufs Haupt setzen. Er wird uns persönlich willkommen heißen. Jesus sehnt sich danach, dass wir nach Hause kommen, weil er uns liebt. Dafür tut er jetzt für uns die Wohnungen vorbereiten. Hast du auch eine Sehnsucht zu Jesus? Hast du eine Sehnsucht, nach Hause zu gehen, zu ihm? Je größer unsere Liebe jetzt zu ihm ist, desto größer ist unsere Liebe, mit ihm vereint zu werden. Ich erinnere mich an unsere Verlobungszeit. Wenn man verlobt ist, dann kann man den Tag kaum erwarten, wo man den anderen heiraten kann, wo man mit dem anderen vereint wird, wo man zusammenziehen kann und immer gemeinsam leben kann. Wenn jemand verlobt ist und sagt, naja, wann wir heiraten, ob wir jetzt in 5 Jahren oder in 20 Jahren heiraten, ist doch eigentlich egal, oder? Nein, ist nicht egal. Je eher, desto besser. Und so ist es auch mit Jesus. Je mehr wir ihn lieben, je mehr wir mit ihm jetzt verbunden sind, desto mehr haben wir den Wunsch, ihn zu sehen, mit ihm vereint zu werden. Und je mehr wir mit ihm die Sehnsucht haben, mit ihm zusammen zu leben, desto mehr werden wir unser Leben jetzt mit ihm einstellen. Unseren Alltag auf ihn ausrichten. Ich fasse zusammen. Erstens, wir haben einen besseren Lehrer. Jesus Christus ist unser besserer Lehrer. Wenn wir geduldig von ihm lernen, wird er uns die größten Schätze seiner Wahrheit öffnen. Er wird unseren Glauben stärken, sodass wir feste stehen, einen festen Grund haben, in ihm verwurzelt werden. Zweitens, Jesus ist unser besseres Opfer. Er gab sich selbst freiwillig ganz hin. Er litt und starb für dich und für mich. Er wurde verurteilt für unsere Sünde, die er nicht getan hatte. Er erlitt den Tod, den wir verdient haben, damit wir das Leben haben, das er verdient hat. Sind wir bereit, uns ihm ganz hinzugeben? Und drittens, Jesus hält für uns eine bessere Stadt, eine bessere Heimat bereit. Bald schon werden wir ewig unsere Wohnung im Himmel beziehen dürfen. Tapezieren müssen wir dann nicht mehr. Das hat Jesus schon für uns getan. Möchtest du nicht auch dabei sein, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommt und uns heimholt? Wir haben eine wunderbare Verheißung, die er uns gegeben hat in Offenbarung 3, Vers 20 und 21. Das möchte ich zum Abschluss lesen. Offenbarung 3, Vers 20 und 21. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Gott gebe, dass wir alle dabei sein dürfen, wenn er kommt, dass wir gemeinsam nach Hause gehen dürfen, dass wir uns gemeinsam vorbereiten, dass er uns festhält bis zu dem Tag, wenn er erscheint. Amen. Allmächtiger, großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, Herr Jesus Christus, dich beten wir an, dich loben und preisen wir, dir danken wir. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Lehrer bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir durch dein Wort dich besser kennenlernen können. Herr Jesus, hilf, dass wir die Zeit finden, zu deinen Füßen zu sitzen, dein Wort zu lesen, die persönliche Andacht mit dir zu haben. Herr Jesus, vergib uns, wenn wir manchmal diese Zeit vernachlässigt haben. Ich bitte dich, lass uns stark werden im Glauben, in Verbindung mit dir, dass du in uns lebst und jeden Tag stärker bist in uns. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du unser Opfer bist, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Blut, dein Leben für uns gelassen hast. Herr Jesus, auch wir möchten uns dir ganz hingeben, mit allem, was wir haben und sind, an jedem Tag. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du bald wiederkommen wirst, dass du kommst, um uns nach Hause zu holen, in dein ewiges Reich. Herr Jesus, und darauf freuen wir uns, dich zu sehen, wenn du kommst in die Wolken des Himmels, dir entgegenzugehen. Herr Jesus, hilf, dass unsere Sehnsucht zu deiner Wiederkunft mit jedem Tag größer wird. Aber auch, dass du uns festhältst, dass du uns treu erhältst bis zu diesem Tag. Herr Jesus, hilf, dass wir noch anderen Menschen weitersagen können von dieser Botschaft, dass auch andere Menschen mit uns zusammen dann nach Hause gehen dürfen in das ewige Reich. So bleibe du bei uns, segne du uns, führe du uns an jedem weiteren Tag, der vor uns liegt, bis zu dem Tag, wenn wir nach Hause gehen dürfen zu dir. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org. Thank you.